Ich sage auch nochmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid und euch die Zeit genommen habt. Ich denke, das ist ein wichtiges Thema und vielleicht fühlt sich auch jeder ein bisschen angesprochen. Es ist auf jeden Fall nicht verkehrt, sich darüber zu informieren, wie so die frühkindliche Sexualität so verläuft oder was da passiert, wenn man eben mit Kindern zu tun hat oder eben auch, um sich selbst ein bisschen besser verstehen zu können. Mein Name ist Anna Schneider, ich bin ausgebildete Erzieherin. Ich habe im Bachelor Kindheitspädagogik studiert, studiere jetzt im Master Erwachsenenbildung und möchte gerne eines Tages in der Berufsschule Erzieherin ausbilden. Genau, vor allem im Speziellen in Sexualpädagogik. Und was ich sagen wollte ist, ich bin keine Expertin, ich habe keine eigenen Kinder, ich habe mehr Theorieerfahrung als Praxiserfahrung, das ist auf jeden Fall ein Ding, aber ich habe voll den Wunsch, dass mehr Menschen davon erfahren, was in der frühen Kindheit alles auch eben passiert, vor allem speziell auf die Sexualität. Und ich habe eben meine Bachelor-Thesis darüber geschrieben, über die Umsetzung von Sexualpädagogik in Kitas. Und da habe ich ErzieherInnen interviewt und sie gefragt, wie sie damit umgehen, also mit sexuellen Äußerungen, mit den sogenannten Doktorspielen und solchen Sachen, ob das in der Konzeptionierung drin ist, ob die Menschen das, also ob die das im Team besprechen und solche Dinge, wollte ich eben wissen. Genau. Was ihr auch wisst, also wenn ihr irgendwelche Fragen habt, zu jeder Zeit, dann dürft ihr die gerne einfach stellen. Kommen bestimmt auch irgendwelche Fragen auf. Genau. Ich fange jetzt gleich an. Ich habe in der Einleitung von meiner Bachelor-Thesis habe ich einen SZ-Artikel von 2017 genommen. Also die Thesis habe ich 2017 geschrieben. Da ging es dann darum, dass eine Kita geschlossen werden musste wegen eben angeblicher Missbrauchsfälle unter Kindern. Und es hat eben so angefangen, dass eine Mutter von ihren Söhnen, die da in der Kita sind, komische Bemerkungen mitbekommen hat und dann hat sie so einen Wirbel gemacht, dass von einem Tag auf den anderen die Kita geschlossen wurde und sämtliche ErzieherInnen auch entlassen wurden. Also es war einfach die Mega-Eskalation quasi, um das jetzt einfach zu sagen. Und ein halbes Jahr später und 2000 Untersuchungsakten später hat man herausgefunden, dass es eigentlich nicht über natürliche Doktorspiele der Kinder hinausging. Und ich habe das eben als Einleitung genommen für meine, als Begründung für meine Bachelor-Thesis, damit klar wird, oder ich habe es damit klar gemacht, dass die pädagogischen Fachkräfte oder die ErzieherInnen eben nicht fähig waren, das irgendwie aus Studien und aus Literatur und Erkenntnissen, die man eben hat, dass es ein ganz natürlicher Vorgang war, dass die Kinder sich eben zeigen, dass sie auch ihre Genitalien sich gegenseitig zeigen. Also, und die waren eben nicht fähig, auch die Leitung nicht und deswegen wurde eben der Kindergarten für ein halbes Jahr geschlossen. Ist auch für alle einfach ein mega Umstand. Genau. Und deswegen auch die Begründung, dass sich pädagogische Fachkräfte viel mehr mit der frühkindlichen Sexualität auseinandersetzen sollten, aber auch Eltern. Genau. Und dazu will ich sagen, dass die frühe Kindheit, also die ersten 6, 7 Jahre, das sind die prägendste und lernintensivste Zeit von einem Menschen. Also ein Mensch lernt nie mehr so viel und lässt sich nie mehr so stark prägen wie in der frühen Kindheit. Das heißt nicht, dass alle Einflüsse, die man hat, dass man die nicht verarbeiten kann oder verbessern kann oder bewusst wahrnimmt und anders macht. Wir Menschen sind lebenslang fähig zu lernen, aber unterbewusst sind doch viele Dinge wie Urvertrauen oder auch das eigene Körperempfinden, eben jetzt so speziell, das legt sich schon stark eben ins Unterbewusstsein ein und deswegen ist der Schutz und Aufklärung für Kinder einfach super wichtig. Genau. So, als anfangen möchte ich mit der Sexualität an sich. Der Mensch ist von Anfang an ein sexuelles Wesen. Also schon pränatal ist das Kind ein sexuelles Wesen. Also es ist biologisch vorgesehen, dass wir Menschen sexuelle Wesen sind, weil es darum geht, dass wir uns fortpflanzen. Also die Natur hat sich das so gedacht, dass wir Menschen einfach für den Fortbestand der Menschheit uns kümmern. Genau. Sexualität ist ein Grundbedürfnis wie Nahrung. Also wir brauchen das einfach, es ist schon fast instinktiv, dass wir Sexualität brauchen. Es ist auch wieder die Frage, wie definiert man Sexualität? Das ist schon eine, ich lehne mich da zu weit aus dem Fenster. Und es geht nicht nur eben um Geschlechtsverkehr, es ist ja auch schon eben eine Erregung, ein angenehmes Gefühl, wo man sich selbst oder anderen gibt. So ungefähr, aber da kommen wir später noch näher drauf ein. Ich habe dazu noch geschrieben, Sexualität ist Lebensenergie. Also es ist einfach eine wichtige und wünschenswerte Lebenskraft, die man eigentlich jedem menschlichen Wesen wünscht, würde ich sagen. Und es geht im Speziellen um die Freude am eigenen Körper. Also Wohlbefinden, das sich auslöst. Aber da gehen wir auch noch später drauf ein. Sich selbst zu verwöhnen, andere Menschen zu verwöhnen, also natürlich im gegenseitigen Einvernehmen. Mir ist bewusst, genau, weil wir kommen jetzt zur frühkindlichen Sexualität, mir ist bewusst, dass das ein Grenzthema ist, dass es ein absolutes Tabuthema eigentlich schon seit sehr, sehr langer Zeit ist. Man spricht nicht drüber und es ist auch schnell ein Machtmissbrauch, auch andere sehr schlimme Dinge können da passieren mit Kindern. Mir fällt es sehr schwer, darüber so zu sprechen. Aber ich habe gemerkt, dass es wichtig ist, offen darüber zu sprechen und es in die Welt raus zu informieren, sage ich jetzt mal, dass Menschen verstehen, dass es eben ganz natürlich ist, dass ein Kind ein sexuelles Wesen ist oder ein Mensch schon von Anfang an ein sexuelles Wesen ist. Auch bei mir selbst, wenn ich an meine eigene Kindheit zurückdenke, Bezugspersonen haben zu mir gesagt, das macht man nicht, da fässt man sich nicht an. Also solche Dinge wurden mir halt immer und immer wieder gesagt oder auch Ausscheidungen sind eklig. Das ist, dann kann ich über mich selbst sagen, hatte ich ja zu mir selber schon einen komischen Bezug, wenn ich mir denke, hä, das fühlt sich doch eigentlich schön an und angenehm und es tut mir gut. Oder auch meine Ausscheidungen, die passieren, die müssen raus, aber warum sind die eklig? Also es ist ja ein Teil von mir, das ist, was ich produziere. Und das ist, aber da gehen wir auch noch näher drauf ein. Kann man so ein bisschen definieren, man kann es so beschreiben, dass Kinder vor allem sinnliche und angenehme Gefühle dabei empfinden und sich eben erzeugen können, in Selbstonanie oder ja, in solchen Dingen sich selbst zu berühren. Sie haben da so einen Wissensdrang, so einen Forscherinnendrang eben nach Lust erleben. Die haben Lust, dass sie sich eben wohlfühlen und entdecken sich eben selbst im Laufe ihres Wachstums. Das mit der Onanie habe ich schon gesagt, eben das Beruhigen, Wohlbefinden, die merken es relativ schnell. Und die Experimentierspiele, man sagt auch Doktorspiele dazu, machen sie vor allem aus Neugier. Und jetzt kommt es zu den Entwicklungsphasen, zu den einzelnen. Da wollte ich noch sagen, da habe ich, ich habe kein Alter, nenne ich nicht, weil das bei allen Kindern unterschiedlich verläuft. Also man kann es nicht am Alter unbedingt festmachen. Ich sage schon das Alter dazu. Ich habe von Freud die Phasen genommen, aber auch nur als Oberbegriff. Ich hätte auch von Erik Erikson die Entwicklungsphase nehmen können. Ich habe mich jetzt für Freud entschieden, aber ich zitiere ihn nicht. Also ich benutze auch nicht unbedingt seine Beschreibung, aber eben die Oberbegriffe für die Phasen, weil das sind in der Zeit einfach die Themen des Kindes. Genau, und wir fangen mit der pränatalen Phase an. Genau, der Fötus nimmt im Uterus der austragenden Person direkt die Körperempfindung der austragenden Person wahr. Also es nimmt wahr, ob die Mutter oder die austragende Person sich wohlfühlt. lauter so Dinge oder sich nicht wohlfühlt, alle Körperempfindungen. Ich weiß nicht, inwieweit ein Fötus auch die Sex und solche Sachen, da möchte ich auch gar nicht so weit drauf eingehen, ist auch gar nicht so wichtig vielleicht. Ich merke da schon wieder, ich komme da über die Grenze von mir selbst schon. Genau, aber was eben in der Literatur steht, ist, dass man im Ultraschall schon erkennen konnte, dass Föten schon so Muskelkontraktionen haben, wo man festgestellt hat, dass es sexuelle Reaktionen sind. Und ein Fötus tut im Uterus auch schon an seinen Fingern lutschen, saugen und solche Dinge. Und da hat man eben erkannt, dass es zur Beruhigung und aus Lust empfinden. Also es ist dann so ein sinnliches Spiel für den Fötus im Uterus. Genau, und hier steht, also während der Geburt hat ungefähr die Hälfte aller Neugeborenen, also Föten, die dann auf die Welt kommen, die Hälfte davon haben währenddessen eine Erektion oder eine Lubrikation. Eine Lubrikation findet statt, wenn es eben eine Vulva ist und eine Erektion bei einem Penis. Das ist der Unterschied. Aber die Hälfte eben der Babys, die auf die Welt kommen, haben auch wahrscheinlich zum Stressabbau oder so, aber es passiert tatsächlich. Genau, und jetzt kommen wir zum ungefähr ersten Lebensjahr, die nennt Freund die orale Phase. Und ein Baby tut die Welt vor allem am Anfang, vor allem mit dem Mund erschließen. Also man sagt auch die Einverleibphase. Also alles, was es in die Hände kriegt, was es selbst eben in die Hände, also die Hände selbst, aber auch Essen und die Brust der Mutter, einfach alles, was man zum Mund führt, aber was es auch irgendwie selbst greifen kann, erschließt sich das Baby mit dem Mund hauptsächlich, um eben die Welt zu entdecken. Es macht aber auch, es schluckt, atmet, lutscht, saugt, also ganz viele solche Dinge mit dem Mund, weil es sich für das Baby lustvoll anfühlt und es spielt auch ein bisschen mit der Reizung der Mundschleimhaut, also da fängt es schon so an, also genau wie wir jetzt zum Beispiel auf Essen oder Rauchen oder solchen Sachen reagieren mit der Mundschleimhaut, das ist einfach super empfindsam. Das Urvertrauen wird vor allem am Anfang gelegt und deswegen hat so ein Baby ein enormes angeborenes Zärtlichkeitsbedürfnis, also die Nähe, die Körperwärme, die Geborgenheit von engen Bezugspersonen sind da einfach sehr wichtig. Erikson sagt dazu, dass es so ein Urvertrauen, also dass es so eine Phase ist, Urvertrauen versus Misstrauen. Also in der Zeit legt sich das auch einfach so in der Art. Genau. Das Stillen mit der austragenden Person ist so, dass es ein befriedigendes Wohlgefühl für das Kind auslöst. Eben diese Körpernähe, dieses Intime, diese Nahrungsaufnahme, aber auch dieses Saugen an der Brust. Und es findet tatsächlich schon auch im ersten Lebensjahr eine Art von Säuglingsonanie statt. Das ist dann eine Reizung der Genitalien. Also sobald, das kommt im nächsten. Nee, kommt nicht. Also sobald ein Baby seine Arme irgendwie koordinieren kann, legt es seine Hände auch immer wieder auf die Genitalien, weil es spürt, dass es beruhigt. Genauso wie wir auch manchmal die Hand auf den Bauch legen, aber auch auf die Genitalien, wenn wir zu Hause alleine sind. Es ist ein beruhigendes Gefühl, was man in sich selbst auslösen kann. Genau. Als nächstes kommt die anale Phase. Das ist ungefähr das zweite, dritte Lebensjahr. Und Kinder haben da ein besonderes Interesse an Ausscheidungen. Also es geht darum, was kann ich selbst produzieren und was kommt aus mir raus. Das ist super interessant. Und auch, dass man das zurückhalten kann. Und für manche Kinder ist es tatsächlich auch ein erregter Zustand, den Kot zurückzuhalten und dann erst wieder rauszulassen. Und genau. Und es hat aber auch viel mit Machtspielen zu tun. Also es ist auch so eine Phase der Autonomiebestrebungen der Zeit, dass eben die Eltern sagen, jetzt geh doch endlich aufs Klo. Und das Kind sagt, nein, ich mache das dann, weil ich will. Und das ist eine Form von einer eigenen Machtausübung, um eben auch irgendwie seine Autonomie zu beweisen oder zu finden. Genau. Aber die Kinder matschen in der Zeit ganz gerne, also auch mit Knete oder eben Matsch oder solchen Sachen. Das ist eben in der Zeit das Thema. Sie haben eine gesteigerte Neugier an ihrem eigenen Körper, also sie werden sich ihrer selbst immer mehr bewusst und entwickeln immer mehr ihre persönliche Identität damit. Ja. Und sie berühren sich dann auch gezielter an bestimmten Körperstellen, wo es sich wohl anfühlt für sie. Also was fühlt sich lustvoll an, was ist intensiv und ja, was fühlt sich gut an. Sie vergleichen sich auch vermehrt mit anderen Personen, also mit Gleichaltrigen, aber auch allen Alters, also auch Erwachsenen und solchen Sachen. Sie gehen auch gerne dann mit auf die Toilette. Also ich weiß nicht, manche können es wissen vielleicht, dass man einfach, dass Kinder dann fragen, darf ich mit aufs Klo und gucken, was kommt. Ich habe selbst auf dem, also im Waldkindergarten, wo ich gearbeitet habe, konnte man das am meisten eben sehen. Sie sind, tatsächlich haben sie sich dann da so dahinter gehockt und haben dann tatsächlich so richtig zugeschaut, weil sie es wirklich interessiert hat. Und wenn es in einem geschützten Rahmen stattfindet, also darum geht es jetzt die ganze Zeit, das ist ein geschützter Rahmen, da sind erwachsene Bezugspersonen da, die tatsächlich aufpassen, dass niemand ausgenutzt wird, dass kein Machtgefälle besteht. Aber ich werde es jetzt auch noch immer wiederholen, weil das ist ganz wichtig, dass es eben ein geschützter Rahmen für diese Kinder ist. Und dass sie dann da eben erfahren können, aus der anderen Person kommt genau das Gleiche raus wie aus mir. Das ist einfach auch eine wichtige Erkenntnis und so ein Verständnis für sich selbst. Ah ja, okay, ich bin in Ordnung. Ich bin gar nicht falsch und so eklig ist es jetzt auch nicht.
Ich bin kurz zu schlucken.
Jetzt sind wir schon beim dritten und vierten Lebensjahr. Ja, man nennt das die infantil-genitale Phase, auch die kleine Pubertät. Da finden bedeutende körperliche und kognitive Entwicklungsschritte statt. Die Kinder werden immer neugieriger, stellen immer mehr Fragen, also auch zur Sexualität. Und da ist es wichtig, dass man eben offen drauf reagiert und nicht abwertend. Dass man vielleicht auch Gegenfragen stellt, wie stellst du dir das vor, wie kann es sein, und aber auch am besten ist eben, je mehr man sich selbst darüber informiert und seine eigene Sexualität reflektiert, desto ehrlicher, authentischer und ja, wertschätzender kann man auch drauf reagieren. Es finden auch vermehrt diese Experimentierspiele, diese sogenannten Doktorspiele statt. Es geht halt da vor allem, der Wissensdrang steigert sich einfach immer mehr, je mehr ein Kind erfährt und entdeckt, desto mehr will es natürlich auch über das Leben wissen. Es ist ein ganz natürlicher Drang in allem, also wie funktioniert ein Auto, wie wächst ein Baum, aber auch wie funktioniert mein Körper und warum haben sich diese Menschen so, warum fassen die sich so, also warum küssen die sich und warum passiert das im Fernsehen so, dass, also die Kinder kriegen das ja alle mit. Das ist ja nicht so, das ist das. Es ist auch ein neuer Lebensabschnitt, weil die Kinder oft in der Zeit in die Kitas kommen und da einfach sich die sozialen Kontakte für die Kinder erweitern und sie dann eben auch mehr in Kontakt und Interaktion mit anderen Kindern kommen, sich mehr vergleichen können, eben mehr diese Experimentierspiele stattfinden können, in einem hoffentlich sehr geschützten Rahmen. Genau, und sie überwinden auch in der Zeit langsam die egozentrische Phase und deswegen interessieren sie sich auch so viel mehr für andere Menschen und andere Dinge. Genau, und hier ist die, so das fünfte, sechste Lebensjahr, die Latenzphase. Die Scham nimmt zu, also davor haben die Kinder noch so eine vermehrte Schau- und Zeigelust. Und ab der Zeit, so im fünften, sechsten Lebensjahr ungefähr, fängt die Latenzphase an und eben die Zunahme von Scham. Was ich ganz schön fand, ist, dass Scham auch definiert werden kann als Wächterin des intimen Raumes. Also es ist nicht nur was, also es ist oft negativ behaftet. Also das sehe ich auch auf jeden Fall sowas wie Scham, Lippen zu sagen, finde ich nicht entsprechend, weil es sind einfach Vulvenlippen oder Lippen. aber nichts zu schämen. Aber Schämen ist halt auch einfach sehr negativ konnotiert. Und hier ist einfach auch mal eine schöne Sicht auf die Scham oder einfach eine positive, konstruktive Sicht auf die Scham als Wächterin des intimen Raums. Die Kinder ziehen sich in der Zeit mehr zurück, wenn sie sexuell, also wenn sie onanieren oder eben diese Experimentierspiele machen, aber auch wenn sie Interessen haben oder Fragen, oft auch aus dem Grund, weil eben viele Menschen negativ oder abwertend darauf reagiert haben, eben deswegen auch die Scham oder einfach, ja, warum eigentlich? Ich kann es gar nicht so mit einem begründen, aber das kann ich eh nicht. Aber sie haben auch scheinbar eben mehr Interesse an sachlichen Dingen, also an Dingen, die außerhalb ihres Körpers liegen. Also es kommt ja auch, dann kommen die auch langsam in die Schule, es ist einfach eine andere Zeit. Und die körperliche Distanzierung zu den Bezugspersonen nimmt zu, also dass sie dann weniger eben auf diesen Schmusen und Kuscheln sind. Und das, was sie sonst anfangs eben sehr vermehrt auch brauchen, schon instinktiv, und das nimmt ein bisschen ab. Ja, damit habe ich eigentlich zu den Phasen, zu dem Verlauf soweit alles gesagt, was ich sagen wollte. Habt ihr dazu jetzt gerade Fragen? Okay. Dann mache ich gerne weiter mit dem wichtigsten Teil, wie man die sexuelle Entwicklung eines Kindes schützen kann. Also wie wir als Bezugspersonen was sie da tun können. Und vor allen Dingen, also es sind vier große Punkte, das ist die Offenheit. Also wenn ein Kind fragt oder wenn etwas passiert, wo einem auffällt, aber vor allem, wenn es fragt und darüber sprechen möchte, dann ist es ganz wichtig, dass man offen darauf reagiert und nicht abwertend. Also dass man auf das Kind eingeht und versucht vielleicht mit diesem Kind zusammen Antworten zu finden. Vielleicht ist auch sich informieren im Internet oder in Büchern. Es gibt tatsächlich leider viel zu wenig Quellen im Internet und viel zu wenig Literatur dazu. Es ist einfach richtig schade, warum da auch so wenig geforscht wird und so wenig geschrieben wird. Aber ich begründe es so, dass es vielleicht daran liegt, dass es einfach ein Tabuthema ist und viele Menschen sich damit schwer tun. Genau. Ja, es ist auch wichtig, dass man offen reagieren kann, ist, dass man auch seine eigene Sexualität, seine eigene frühkindliche Sexualität ganz bewusst reflektiert. Vielleicht auch mit Menschen drüber spricht, eine Therapie macht oder sonstige Dinge, damit man vor allem als pädagogische Fachkraft nicht seine, ich sag mal jetzt so Probleme oder Schwierigkeiten, die man da in der Kindheit hatte, auf die Kinder überträgt. Also, dass sie das dann so unreflektiert abkriegen, das wäre wichtig. Ja, dann ist der nächste große Punkt die Aufklärung. Also, sich selbst aufzuklären, aber auch die Kinder altersangemessen aufzuklären. Also, das habe ich eigentlich im Prinzip schon mit der Offenheit gesagt, aber genau, die Aufklärung ist eben ganz wichtig. Was passiert mit dem Körper? Warum habe ich so solche sexuellen Empfindungen, warum haben Kinder überhaupt sexuelle Empfindungen und solche Dinge? Was ist natürlich und was ist überhaupt Sexualität? Der dritte große Punkt sind die Grenzen. Ein Kind sollte von Anfang an lernen, Nein sagen zu dürfen. Und auch ein Nein von anderen zu akzeptieren. Ein Nein ist einfach ein Nein. Und damit ein Kind versteht, wann es seine eigenen Grenzen hat, hilft eben Aufklärung. Und auch das Zulassen, dass es sich entdecken darf und sich selbst spüren darf, ist da einfach enorm wichtig, weil erst wenn man sich selbst spürt, weiß man, wo man seine Grenzen eigentlich hat. Grenzen, eine ganz wichtige Grenze sind auch, ist eben dieses Erkennen von Machtverhältnissen, also als Bezugsperson oder pädagogische Fachkraft, mit wem geht dieses Kind jetzt zum Beispiel in die Höhle und sie machen diese Experimentierspiele oder man weiß, die sind da jetzt irgendwo drin und da ist ganz wichtig, dass man da aufmerksam ist, zu erkennen, kann das Kind hier ausgenutzt werden? Ist das eine stärker als das andere? Oder sind die Kinder auf Augenhöhe und es ist jetzt wirklich ein Entdecken und sich gegenseitig eben Wohlgefühl geben, sage ich jetzt so. Das ist sehr wichtig, dass man das als erwachsene Person beachtet. Da komme ich eigentlich auch schon zur Achtsamkeit. Ja, dass man eben diese Machtverhältnisse erkennt und darauf reagiert. Und es ist wichtig, auch mit sich selbst achtsam zu sein und auf die Hilflosigkeit oder Unwissenheit oder auf die Ängste von Kindern auch angemessen reagiert. Also achtsam reagiert, mitfühlend reagiert. Dass man Trost spendet, dass man die Kinder ernst nimmt und respektvoll behandelt. Damit komme ich zum Ende. Und die Folie heißt, habt ihr noch Fragen?